2. Aufruhr am Gordon Pool. Der Gordon Pool war so alt wie die Strandpromenade von Tel Aviv, die aus den späten 60ern stammte, damals auf Wunsch der Stadtverwaltung dem palästinensischen Sand entrissen von Männern wie Schleumer Folani, Kapitän Uhrmacher oder dem alten Blumenstein, ein Kilometer langer und längst wieder verwitterter Straßen- und Tunnelkomplex aus den besten Tagen des New Brutalism. Ich kam 3-4 Mal in der Woche hierher, um zu schwimmen, nur um zu schwimmen, und um dabei über das Buch meines Lebens nachzudenken. Schon unter der Dusche, ich benutzte meist die von allen Seiten einsehbare Außendusche neben dem Pool, damit ich gar nicht erst auf die Idee kam, mir in der Nähe von so vielen jungen, halbnackten Frauen an den Dudek zu fassen, dachte ich, es geht sowieso schlecht aus. Auch die ersten 10 Minuten in dem kalten, salzigen Meerwasser waren voller Skepsis und unerklärlicher Todesangst und gleichzeitig so langweilig wie die Suche nach dem vorderen Loch der jüngeren Gartensteinschwester bei unserem ersten Mal unter Mamaschas Zebramusterdecke am Ende des Hartungsstraßenflurs. Darum dachte ich, ich sollte erstmal versuchen, an gar nichts zu denken, auch nicht an das schüchterne, ungeschickte Ästilein G. Vielleicht würden dann wie von selbst ein paar nützlichere Gedanken aus dem Kreativbad meines dunklen Karabinergehirns hochgespült werden. Mission Gute Laune und Shylock war hier, Version 2, an der ich seit dem Werbelinsee und meiner Flucht nach Tel Aviv wie ein alternder Hund an einem zu großen Knochen ratlos herumgaute. Nein, nichts, keine Idee, kein Glücksgefühl oder wenigstens dessen narzisstische Imitation. Stattdessen dachte ich, den Kopf beim Brustschwimmen eintauchen und hochreißen wie ein lächerlicher Frosch mit Glatze und Schwimmbrille, an den introvertierten Dr. Focko von Göring, Staatsanwaltschaft 2 Berlin-Mitte Tiergarten, der gerade stumm lächelnd auf seinem Tisch ein Fax aus Jerusalem glattstrich, in dem die Behörden von Juda und Israel meine Auslieferung an den deutschen Staat versprachen, denn Mord wäre natürlich ganz was anderes als öffentliche Selbstbefriedigung, auch wenn der von mir ertränkte Klaus Müller nur ein Erpresser und charakterschwacher Möchtegern-Autor gewesen sei. Oder mir fiel auf den ersten 50 Metern der tote Tal ein. Ich sah ihn meist in einem abgedunkelten Zimmer der Pension Beit Benjamin in Jaffa, hohe wackelpuddinghafte King-Size-Matratze, italienisch-blaue Fußbodenfliesen, überall leere aufgerissene Ibuprofen-Schachteln, wie er plötzlich über seinen sinnlosen Selbstmordversuch erschrak und auf den Knien zum Badezimmer kroch, um die Tabletten sofort wieder auszukotzen. Aber er schaffte es nur bis zum Fenster, und als er versuchte, sich aufzurichten, um nach Hilfe zu rufen, brach er, Gary, Gary, murmelnd zusammen und fiel auf die Fernbedienung, der Fernseher ging an und es kam Exodus, die Szene, in der Paul Newman von einem Engländer eine Ohrfeige bekommt. In diesem Augenblick, vielleicht auch schon vorher, überholte ich auf der Schnellschwimmerbahn des Gordon Pools, wie so oft, diese oktopushaft runzlige Greisin, die noch langsamer schwamm als ich, und auf deren Unterarm bei jedem ihrer ausladenden Schwimmzüge in der morgendlichen Nahostsonne eine Auschwitznummer lila aufblitzte. Dann tauchte auf der Leinwand meiner Einbildung auch schon Uritele auf, nicht schöner als sonst, wirklich nicht, aber wieder sehr viel mehr als sie selbst. Also ohne diesen entsetzten Gesichtsausdruck einer unfreiwillig entföhnten, abhängigen und weinenden Tyrannin, mit dem sie nach ihrem verdienten Raushof aus meiner Wohnung in der Swinemünder ihren schweren Koffer heruntergetragen hatte und ihm, als er ihr aus der Hand rutschte, hinterhergestrauchelt war. Jetzt, 2,5 Jahre später, guckte ich ihr dabei etwas interessierter zu als damals und dachte, liebe ich sie eigentlich noch? Habe ich sie jemals geliebt? Oder will ich nur einmal meinen Arm tief in ihrem kleinen, strengen Tuches versenken, um sagen zu können, ich, der menschelnde Sohn von Wover dem Schrecklichen, habe diese irakische Sexhexe besiegt? An dem Tag, von dem hier die Rede ist, hatte ich die neue alte Uritele auf einem Foto in der Partykolumne von Drorik Mendel gesehen, in der englischen Ausgabe von Haaretz, die ich auf dem Weg zum Schwimmbad im Kiosk des meist halbleeren Pluto-Hotels gekauft hatte. Uritele war nicht allein. Neben ihr sah man den Maghreb-Caruso Zoar Turgeman, groß, wüstensohnhaft, schwarzhaarig bis zum Hals, mit dem fürchterlichen Feuermal auf der halben Stirn und der Nasenwurzel. Dass er trotzdem sehr gefragt war bei den Damen in der Kantina, im Nanutschke oder in Tony Bursals Nightbar, hatte mit der untröstlichen Melancholie zu tun, die seine zu hohe, gequetschte marokkanische Hitstimme verbreitete. Die knirschenden Synthesizer-Arrangements seiner großen Erfolge Elena Sababa oder Am Israel Chai, abgemischt in den Tonstudios des alten Busbahnhofs, taten ihr Übriges, Sie konnten der Soundtrack zu einem sehr haarigen Sexfilm der Kodachrom-Zeit sein. Oder das endlose Gedudel bei einer ausgelassenen sephardischen 300-Gäste-Hochzeit. Oder aber, dachte ich, es war alles ganz anders und so als überirdisch anmutendes Feuermahl, siehe die engelgleiche symmetrische Flügelform, beschützte die Frauen in seiner Nähe wie eine Chamsa vor Liliths bösem Blick und dafür liebten sie ihn. Aber was, wenn eine von ihnen Lilith war? Zoar Ahnungslos und Dorithele Lilith Cohen hielten auf dem Haaretsbild Händchen. Sie standen vor dem Rolex-Laden in der eben Gvriol-Ecke Eliezer Kaplan und meine Fast-Ex guckte so umständlich auf die neue Uhr an ihrem anderen Handgelenk, als hätte der Fotograf das von ihr verlangt. Giveret Cohen, die diesjährige Verliererin des Israel-Art-Preis, und Zoar Turgemann, die schwarze Perle von Tachana Merkazit, beim Shopping erwischt, er hat ihr eine goldene Oyster Perpetual geschenkt, was gab sie ihm dafür? Seit ich das gesehen und den Rest der Kolumne gelesen hatte, musste ich an Liliths Streit mit dem Uhrmann Adam denken. Sie wollte gleich beim ersten Mal oben liegen und nachdem Adam sich bei Elohim über sie beschwert hatte, warf der Herr aller Herren sie aus dem Gan Eden raus. Nach ihr kam das scheinbar unterwürfige Evchen ins Spiel und das machte die verjagte Lilith noch tyrannischer und wütender. Seitdem irrte sie durch Neben- und Unterwelt, einen Geheimvertrag mit dem Satan im Safe. Sie durfte Neugeborenen entführen und sich mit ihrem entblößten Allerheiligsten auf die Gesichter schlafender Männer setzen. Aber was sie ihm dafür schuldig war, wusste auch nicht der Rambam. Nur den großen Rotlichtphilosophen Schleumel Folani habe ich einmal sagen gehört, »Ein schlechtes Weib ist schlimmer als der Teufel.« Das war bei Noahs und Meras Hochzeit und bestimmt war er damit näher an der Wahrheit als alle Talmud-Gelehrten zusammen. Das Patriarchat, das permanente Aufstand gegen das Matriarchat, gegen Lilith, die oben liegen will? Korrekt. Ich, Soli Cherubina, auch noch mit 43 allein auf der Welt, in meinem Bett, vor meinem aufgeklappten Laptop mit den WFOJ-Seiten, weil ich mich nicht Teuflinnen und Gebärmüttern unterwerfen konnte und wollte? Genau. Mir fiel ein, ich war jetzt schon am Ende von Bahn 6 oder 7, dass Oriteles umbragraue Schläfen auf dem Zeitungsfoto ungewohnt glatt und edel ausgesehen hatten. Wo war der Stirnpelz des reisenden Homo Rudolfensis Weibchens geblieben? Ich wendete relativ elegant und knapp, und während ich schräg durchs Wasser glitt, hob Oritele auf dem Foto den Blick und sagte, 5:12, Solomon, und in ihren schwarzen, irakischen Augen waren diese kleinen Blitze, die man sonst nur von Filmvampiren kennt. Ich fing sofort an zu kraulen. Kraulen ist anstrengend und dabei denke ich meistens an nichts. Jetzt dachte ich aber, noch 3-4 Bahnen und dann sprinte ich zu meinen Sachen und sehe mir das Bild in Drorik Mendels Kolumne nochmal an. Konnte es wirklich sein, dass sich Oritele für ihren kitschigen marokkanischen Hengst den unästhetischen, aber scharfen Atavismus wegoperiert hatte? War sie ein cleveres, nachgebendes Evchen geworden? Was für ein beschissener Epilog in meinem Lebensbuch. Diesmal duschte ich natürlich nicht nach dem Schwimmen, weder draußen noch drin. Ich ging, wegen der überflüssigen Varikozellennarbe auf meinem Bauch mal wieder so schief wie eine umgeknickte sibirische Birke, zu meiner Tasche, nickte dem jungen blonden russischen Pärchen zu, das auf sie aufgepasst hatte, und legte mich müde, aber glücklich aufs Handtuch. Ein Blick aufs Telefon, keine Anrufe, keine Nachrichten, auch nicht aus Prag, ein Blick in die Zeitung, ja, Oritele hatte sich einem kosmetischen Chirurgen anvertraut. Nein, ich liebte sie deshalb jetzt nicht wieder mehr. Seltsam, ohne die kleine äffische haarige Stelle auf ihrer linken Schläfe, oder war es die rechte gewesen, war sie total uninteressant, nur ein weiteres Menschenweibchen, das sich zähmen ließ, um zähmen zu können. Ich stopfte die Zeitung beruhigt in den zerkratzten grünen Abfalleimer neben mir, auf dem 10 goldene böse, laute, mutige Nahostfliegen saßen und in den bestimmt schon Achad Ham seine Kürbiskerne reingespuckt hatte. Ich nickte wieder den beiden Russen zu und wunderte mich kurz, warum der extrem dünne, gorgonzola-weiße Junge, Typ Edward Limonov in seiner New Yorker Zeit, mit verrutschter Badehose zwischen den noch weißeren, noch dünneren Beinen seiner Freundin schlief. Dann zog ich »Geld ist alles« aus der Tasche, Balabans E-Ratgeber für den klugen Juden. Ich hatte mir den Weltbestseller erst vor kurzem bei Amazon Palästina bestellt. Username Dr. Magnus Hirschfeld, sicherheitshalber. Denn kein Mensch wusste, mit welchen Webfiltern die Strafverfolger von Mitte Tiergarten arbeiteten. Warum ich das Buch endlich lesen wollte? weil Serafina, das hatte ich von ihr erst vor einigen Wochen erfahren, inzwischen mit Balaban zusammenlebte. Wo? In der Italska, in ihrem und meinem Zimmer. Warum nicht in einer kallen, superhellen Riesen-Maisonette-Wohnung auf der Kleinseite oder direkt am ewig duftenden Riga-Park, die sich Rabbi Sex, Oton Wowa, inzwischen bestimmt leisten konnte? Weil sich jemand um Mamasch und Wowa kümmern muss, Solomon, du ewiger Solospieler, hatte mir Serafina auf diese Frage geantwortet und sofort eine zweite SMS hinterhergeschickt. Machst du es dir eigentlich immer noch so oft selbst, Narzissimus? Was kann ich dafür, dass ich mich so gern habe, schrieb ich eilig zurück. Sie? Ich finde mich auch sehr toll und trotzdem habe ich mich 30 Jahre für den schönen Rabbi aufgespart. Küssen und Fummeln mit Großvatertypen und Halbbrüdern gilt nicht. Ich. Ja, du hast recht. Er sieht wie ein Mädchen mit Bart aus. Sie. Du auch, aber ohne. Ich. Liebst du ihn, weil er mir ähnlich ist? Sie. Nein, trotzdem. Ja, mehr als 30 Jahre hatte Big Sister darauf gewartet, dass Balaban zurückkommt. Niemand wusste genau, was damals in Balabans Hohe Weide Compound zwischen den beiden passiert war. Nachdem er sie zuerst im Bat Mitzvah-Unterricht durchfallen ließ, erklärte ein Monat später alles okay, er habe sich am dritten Fastentag von Gimel Abraham ausführlich mit Elohim beraten und ein klares Zeichen gekriegt. Der arme Scheiß-Wowa. Er, der ewige Kommunist, war so happy gewesen, als er gehört hatte, dass seine Fasttochter doch keinen Bund mit Gott schließen würde. So glücklich sah man ihn sonst nur, wenn er aus Bergedorf von seiner submissiven Ingrid nach Hause kam und bei einem Campari Orange das vergangene Prügelstündchen innerlich nochmal durchging. »Sehr gut«, murmelte er eines Abends, während die entsetzte Serafina mal wieder wie ein gestrandeter Wal auf dem braunen 70s-Schaumstoffsofa im Wohnzimmer lag, einen Balsen-Schokokeks nach dem anderen in ihren Mund schob, die Schokolade ableckte und den feuchten Rest auf die abgerissene Keksverpackung legte, wahrscheinlich der Anfang ihrer Kaloritis. Kein Schein vom Scheinrabbiner, kein Ritualtheater in der Synagoge für die fetten Chanel-Weiber und ihre Ganef-Typen, keine rausgeschmissenen 20.000 für eine Party im Plaza-Hotel, sagte Wowa etwas lauter. Er warf mit hochgezogenen Wowa-Riesenlippen einen relativ empathischen Blick in Richtung Serafina und machte den Fernseher an, weil in der Hartungsstraße in den 70ern fast jeden Abend Tatort, Derrick oder Kommissar Beria geguckt wurden. Dann klingelte es an der Tür, während der stumpfe Disco-Vorspann der neuesten Kommissar Beria-Folge lief. Und wer stand da? Rabbi Sex. Mattes Kate Moss Gesicht, schon damals dutzende Furchen im schütteren pädophilen Bart, enger schwarzer Anzug aus der Dati-Linie von Isaac Mizrahi. Er sagte, »Ich habe gute Nachrichten für Sie, Monsieur Karubiner. Ich habe Ihre Tochter gefickt, während wir die Lot Parasha wiederholt haben. Sie ist eine bessere Schülerin, als ich dachte. Alles in Ordnung, die Bat Mitzvah kann steigen. Und machen Sie sich bitte keine Mühe, im jüdischen Lexikon nachzuschauen, wann Gimel Abraham ist. Nie oder nur, wenn ich will. Diesen Feiertag gibt es nämlich gar nicht.« »Nein, das hat er nicht gesagt. Er sagte, er würde gern mit Serafina sprechen. Es tut ihm leid wegen der späten Störung, aber es ging ihm um ihre Zukunft als Jüdin und Mensch. Und kurz darauf verzogen er und Serafina sich in Papaschas Kabinett, Kotakot mit dem Wohnzimmer. Während sie drin waren, kein Tondrang nach außen, kein Seufzer, kein bedrückendes salomonisches Buch der Liederlied, ließ sich Wowa, der sofort die neue Lage erkannt hatte, von Kommissar Beria und der Pelmeni-Mörder ablenken und inspirieren. In den riesigen Gläsern seiner KGB-Brille spiegelten sich die spitzen pseudo-jüdischen, auf clever getrimmten Schauspielergesichter von Beria und seinen Assistenten, die immer nur durch Zufall und Sadismus ihre Fälle lösten. Und hinter den Gläsern ratterten Wowas schwarze Agentenaugen im REM-Phasen-Rhythmus. Und hinter den Augen ersann das in der Bartholomäuske geschulte Agentenhirn eine kleine Desinformationsfinte. Balaban verschwand eine halbe Stunde später wieder, ohne sich zu verabschieden. Serafina knallte sich aufs Marmutsofa und lächelte gefickt und insiderhaft. Und Wowa presste die Lippen zusammen und schwieg und dachte an die 20.000, die er nun vielleicht doch für Serafinas Bat Mitzvah ausgeben müsste. Und später käme ja auch noch ich mit meiner frühreifen Synagogenshow. Niemals, Hupasi Bock. Er stand ruckartig auf und gab Serafina links und rechts eine Ohrfeige und dann sagte er zu mir, »Was ist? Was glotzt du so? Wieso auch eine?« Eine Woche später hatte Serafinas Religionslehrer den großen Hamburger Sexskandal am Hals. Im Hamburger Abendblatt erschien etwas über die ungesunden Neigungen von Ezekiel I. José Balaban und seinen gekauften Rabbinerschein. Quellen wurden nicht genannt. Lange, hieß es, hätten die Mitglieder der jüdischen Gemeinde geschwiegen, aus Angst vor einem neuen Antijudaismus. Aber die Unversehrtheit ihrer Kinder käme für sie noch vor der Abwehr mittelalterlicher Vorurteile. Balabans letzte Opfer, die Schwestern Esther, 13, und Harmony G., 14, Töchter des Geschäftsmanns Janek G., Überschrift: Hat sich Rabbi Sex im Landschulheim Sobernheim bedient? Ich drückte die soften Einbandklappen von Balabans E-Ratgeber Geld ist alles, Erfolgsausgabe, auseinander und fing nun schon zum zweiten oder dritten Mal an, das Vorwort zu lesen. Kein Wort über den großen Hamburger Sexskandal. Kein Satz dazu, dass Balaban damals als Rabbi rausgeflogen war, sich aber ein paar Jahre später wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen in seinen alten Job wieder eingeklagt hatte und als Entschädigung den lukrativen Telefonseelsorgedienst der Gemeinde dazu bekam. Und natürlich nichts über Serafina und ihn und die Vorkommnisse. Ich war mir immer sicher gewesen, es sei so einiges auf seinem langen Ledersofa in der Hohen Weide beim Studieren des Lotabschnitts passiert und dass seitdem Serafina ihrem gelehrten Vergewaltiger hörig war, war Basic-Wissen im Misshandlungszeitalter. Aber stimmte es wirklich? Eine Ameise, sie hatte den schnellen, hektischen Gang von Oritele und dieselbe rostbraune Körperfarbe, rannte über die Seiten und rutschte in den Falz. Ich drehte das Buch um, schüttelte es und sie fiel raus. Dann schickte ich eine SMS nach Prag. Habt ihr damals oder habt ihr nicht? Serafina antwortete wie immer sofort. Balabancik und ich? Morgen habe ich die zweite EMDR-Sitzung, dann erinnere ich mich bestimmt. Cross your fingers, Karotte. Die Unterhose von Edward Limono war inzwischen noch weiter heruntergerutscht und ich sah den Beginn einer dunklen, beinahe kindlichen Falte. War ihm zu heiß? Ich selbst fand es für einen israelischen Ferragosto-Tag fast schon zu perfekt, aber wo war der Haken? 31 Grad im Schatten und im Herzen, es wehte ein ungefährlicher, leichter Achille-Lauro-Wind aus Süd-Südwest und der Schweiß auf meiner salzverkrusteten Mamasohn-Haut brachte Abkühlung und kaum panische Erkältungsfantasien. Warum, dachte ich plötzlich und zerquetschte mit Balabans Buch drei weitere Oritele-Ameisen, die über mein neues flauschiges Handtuch aus dem Dizengoff-Center krochen, habe ich eigentlich noch nie mit dem geschickten Nazi-Doktor ein paar gute Gedanken über meine Hypochondrie getauscht und gewälzt. Ich hatte es bei unserer letzten Skype-Sitzung versucht, aber kaum sagte ich leise mit singender, eiernder, femininer Noah- und Soli-Stimme zu ihm, ich würde gern wissen, ob ich ohne Papaschas Schläge ein besserer Mensch und schlechterer Écrivain geworden wäre, begann Savionoli ekstatisch zu niesen. 5 Minuten später brach er die Therapie für immer ab, jedenfalls drohte er damit, sollte ich perfide und indirekt wie alle Hebräer ihn noch einmal an seine eigenen unmännlichen, unungarischen Unzulänglichkeiten und Verletzungen erinnern, über die er nie mit mir sprechen würde und übrigens müsse er für die heutige Sitzung den doppelten Satz berechnen, Schadenersatz. »Bis nächste Woche, Sie unleidiger Schriftsteller«, sagte er zwischen zwei letzten Niesattacken. Sie glauben natürlich, Sie sind der Einzige, der mit rätselhaften Somatisierungen von der eigenen existenziellen Rat und Hilflosigkeit ablenken kann, darf, muss. Sie denken, nur Sie hätten Ärger mit der Psyche und dem Gesetz. So seid ihr alle, ihr Juden, ihr denkt, nur euch geht es mies. Es lebe die völkische Homöopathie, es lebe die Jobbik-Partei, das Geld ziehe ich wie immer über Ihre Kreditkarte ein. Ich nickte in die Kamera meines Macs, er nickte zurück, dann erstarrte sein viel zu langes, dürres, geniales Therapeutengesicht in dem schnell erlöschenden braunen Skype halb dunkel, und ich wusste, der verrät mich nie an Staatsanwalt Frodo zu Bormann. Dafür wird er von uns allen zu gut bezahlt. Bewegte sich der kleine blonde Russe wirklich nur im Schlaf? Seine Freundin, Mondgesicht, gezupfte Brauen und böse, strichdünne Tatarenaugen, hatte die Hand in seinen sehnigen Gänsenacken gelegt. Sein verschwitztes Haar lockte sich wie bei einem Kind, die Spitzen fransig, dunkel, poetisch. Und während ich überlegte, ob mein eigener ausrasierter Mitvierziger Glatzkopfnacken auch so sexy aussah, hörte ich plötzlich dieses laute, schöne Mädchengeschnatter hinter mir. Ich drehte mich um. Unter der dunklen Krone eines gebeugten alten Baums, der auch in Berlin im Tiergarten neben einem trotzigen Schinkeltempel hätte stehen und jeden Spaziergänger zu Tode deprimieren können, saßen auf einer rot-gelben Manchester United-Decke zwei hübsche, unbeaufsichtigte, extrovertierte 12-Jährige. Die eine war sogar erst 10 oder 11, und weil beide nicht mehr ganz flachbrüstige Mini-Amazonen, knappe Bikinis in Leuchtfarben trugen und schulterlange Frisuren wie kleine Frauen, schien in den Blicken, mit denen sie auf meine Blicke reagierten, etwas zu legen, das zum Glück in allen Kulturen und Ländern gesetzlich verboten ist. Sie sprachen Englisch, sehr Englisch, kehliger Nord-London-Dialekt. Sie redeten so schnell, dass ich kein Wort verstand, aber der kindliche und zugleich tiefe Klang ihrer Stimmen und das reife Glucksen und Luftschnappen, das sie brauchten, um von einem Satz zum nächsten zu kommen, kam sexueller Belästigung gleich, aber vielleicht war das auch nur meine von Savionoli verordnete tägliche Entlastungsprojektion und natürlich trotzdem saugefährlich. Ich drehte mich sofort wieder zu den Russen um. Mondgesicht massierte inzwischen mit einer Hand den Nacken ihres großen Babys, die andere Hand war irgendwo, und sie guckte mich dabei so hart und herablassend an, wie nur Russen es können. Riesenbaby bewegte sich noch mehr. Kleine, nette, exhibitionistische Wellen ließen die Muskeln in seinen Schultern, seinem Rücken zucken, und als ich das sah, glitt ich mit dem Blick weiter nach Süden, natürlich nur widerwillig, im Interesse der Wissenschaft. Ich hatte es geahnt. Sein weißer Hühnerhintern bewegte sich auch, leicht, sehr leicht, damit kein anderer Badegast Verdacht schöpfte, und plötzlich hatte ich, wieder gegen meine Absicht, eine heftige, schmerzhafte Realitätsverschiebung, über die der Doc sagen würde, immer noch besser als in Minsk 1902 von einem Kosakenbajonett vergewaltigt zu werden, Rebka. Ja, ich dachte, begleitet von leichten Übelkeits- und Geilheitsattacken, wieder einmal an die Ereignisse in der Elster-Sauna, die ich nach guter alter Traumatisierungsgewohnheit nie verdrängt hatte. Ich erinnerte mich an den Geruch von Fichte und Menthol beim letzten Aufguss, an das hohe panische Zimtzickengeschrei meines duschenden Opfers, an die herbeigelaufenen, schaulustigen, total entharten Deutschen, die am liebsten mich, meinen je schrumpfenden, beschnittenen Schmock und meine unrasierte Aramäer-Visage in der Saunakabine eingesperrt und dort ein bisschen gegart hätten. Und ich dachte an Madames unglaublichen Arsch, oh, Madames Arsch. An ihm war ich, das ist leider die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, Herr Staatsanwalt, immer noch sehr interessiert. Gab es das Stockholm-Syndrom vielleicht auch umgekehrt? Konnten Täter von ihren Opfern so abhängig werden, dass ihnen ein Leben ohne sie sinnlos erschien? Dazu fällt mir Folgendes ein. Als ich den schrecklichen Wowe vor meiner Flucht ins unheilige Land noch einmal in Hamburg besuchte, die Speisekammer mit Osem-Keksen, Osem-Dosensuppen, Osem-Matzes vollmachte, seinen Medikamentenvorrat checkte und überlegte, ihm statt seiner Beta-Blocker Traubenzuckertabletten unterzujubeln, damit sich sein Heisamkeits- und mein Ödipus-Problem von selbst erledigten, als ich ihm bei der letzten Tee- und Konfitüre-Session im orangeblauen Schimmer der russischen Satelliten-TV-Nachrichten sagte, er würde mich eine Weile nicht mehr sehen und solle sich bei Problemen Balabans Nottelefon anvertrauen oder Mamasche in Miami anrufen und beten, dass sie nicht gerade mit Walle herummachte, da sagte der 162 cm große, messingdunkle Herr des Hamburger Grindelviertels und Erfinder des umgekehrten Stockholm-Syndroms, »Ja, ja, scheiße. Ich brauch dich aber trotzdem, du kleiner Idiot. Leider. Wär mir auch lieber, du wärst alt und schlecht auf den Beinen und ich hätte so viel Kraft wie du, um mir jeden Tag eine neue Krankheit einzubilden. Komm her, damit ich dir zum Abschied noch ein paar Ohrfeigen geben kann. Im Ernst, wann kriege ich meine 40.000 zurück, wenn wir uns so lange nicht sehen?« Inzwischen war Wowa nicht mehr allein und gehbehindert und deprimiert, sondern vögelte jede Nacht Mamasche in Prag und lief sogar zu Fuß von Vinohrady runter in Slavia, wo er mit Kosti und Major Sekora jeden Freitag einen Veteranenjourfix hatte, nur 500 Meter Luftlinie von den Verliesen der Bartolomejska entfernt. Ja, alles war immer ganz anders, als es eben noch gewesen war. Und meinen Saunafilm gab es auf den WFOJ-Seiten auch nicht mehr, Avi Blumenschwein und seinen 51% sei Dank. Eigentlich schade. Man hatte, Kompliment an die Ingenieure der stecknadelkopfkleinen Elster-Geheimkameras, Madame und ihr Arrière-Main in jeder Einstellung absolut perfekt gesehen. Vor allem bei den Gegenschnitten, die der selige Klaus selbst auf seinem Laptop reinmontiert hatte. Und man konnte, wenn man kein Heuchler war, egal ob Mann oder Frau, darum auch sehr gut verstehen, warum ich mir, solange der Film im Netz war, immer wieder die digitale Rückkehr an den Tatort erlaubte, fast ohne schlechtes Gewissen. Nachdem aber Avi als CEO von WeFuckOnlyJews.com die Entfernung des Videos organisiert hatte, für die halbe Stunde, in der ich damals deiner Mutti beim Epilieren durchs Schlüsselloch zu sehen durfte, Karubina, und außerdem wirst du mir bald einen kleinen Gefallen tun, musste ich mir in Fällen von schicksnarrischer Geilheit Madames herrlichen Arschmammut vorstellen. So wie jetzt. So wie jetzt? Warum nicht gleich mittags, um 1 auf dem Diesengoffplatz? Ich schloss, erschrocken über mich selbst und lächelnd wie ein Verliebter vor dem nächsten Kuss, die Augen. Ich vergaß die Russen, die beiden kleinen Amazonen, Oritele und Zoar Turgemann, und das von meinem besten Freund gestohlene Manuskript meines Lebens, und scannte mit dem inneren Auge ausführlich Madames babyglatten Urogenitaltrakt. Es war mir egal, dass ich gerade von Hunderten von Badegästen umgeben war, die meisten von ihnen nette, ruhige, sozial und intellektuell depravierte Jemeniten mit riesigen Picknickkörben, alte deutsche Juden und ein paar hübsche, traurige ältere Schwule, die in Wahrheit jünger und glücklicher waren als ich. Ich dachte nicht daran, dass ich nach dem Schwimmen meine Badehose ausgezogen, mich liebevoll wie eine Mutter abgerubbelt und das Handtuch einfach nur Jesus am Kreuz mäßig um meine Hüften drapiert hatte. Ich umkreiste innerlich immer weiter den prallen, nackten Elsterarsch wie Apollo 10 den Mond, während unter dem lockeren Handtuch alles in Bewegung geriet. Ich war wieder 8, ich stand in Prag mit runtergezogener Hose am Fenster und hörte, wie Mamascha und Vova im Wohnzimmer ihre Kürbiskernorgie veranstalteten. Und dann rutschte auch noch meine Hand nach unten. Was war das? Das Spiel mit dem selbstentfachten Kleinfegefeuer, auf dem ich mich manchmal gern grillte? Oder meine ganz spezielle Art, der Einsamkeit zu trotzen? Beides wahrscheinlich. Von Mama verlassen, von Papa verachtet, von Ritele vergessen, von Lili dem Pferd ignoriert, von Noah verraten, von Dr. Savionoli durchschaut, hatte ich, bis auf mich selbst, niemanden mehr. Ich hatte, wenn es mir schlecht ging, zum Trösten höchstens noch meinen Schmock, ein paar warme Gedanken an die unstete Liebesaffäre der Deutschen mit meiner öffentlichen Person und ab und zu von Serafina eine SMS. Überhaupt, was tat sich gerade in der Italska? Ich machte die Augen auf, benommen, aber nicht dissonant mit der Welt da draußen, und guckte, eine halbe Sekunde lang die Blicke der dummen Russin gelangweilt erwidernd, auf meinem zerkratzten iPhone nach, ob ich in dem Schwimmbadlärm, drei Radiosender gleichzeitig, Bademeistergeschrei, endloses Brummen der über uns patrouillierenden Armeehubschrauber, eine Nachricht von Serafina überhört hatte. Nein, nichts. Seit der Rabbi in Prag war, schrieb sie mir seltener, allerdings auch zarter und persönlicher, und das war okay eigentlich, und dann fiel mir ein EMDR. Morgen hat sie die nächste EMDR-Sitzung und danach wird sie mir bestimmt wieder in ihren SMS-Haikus weitere flutartige Erinnerungen an den D-Day ihres Lebens, Juni 1961, Prag, Flughafen Rosinje, mitteilen oder serafinistische Durchhalteparolen morsen. Letzte Woche hatte sie zum Beispiel getextet: Ich tue wieder so, als wäre Vova mein Vater, Karotte. Wie findest du das? Aber verrat mich bitte nicht. Ich machte schnell wieder die Augen zu und schob in Gedanken meinen Mittelfinger in Madames hinteres Loch. Und dann ging alles ganz schnell. Zuerst hörte ich die Rufe des Eisverkäufers, dessen böse Louis Armstrong-Stimme ich kannte, seit ich kurz nach unserer Emigration das erste Mal mit Mamascha, Papascha und Serafina Israel besucht hatte. Artig, 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 rief er immer so wütend, als würde er gleich anfangen zu weinen oder drei Menschen töten. Er schleifte seine angeschlagene Styropor-Kühlkiste hinter sich durch den Sand wie Papillon einen Sack Steinbruchgeröll, und wenn man ihn zu sich winkte, kam er trotzdem oft nicht. Ich hatte nur eine konkrete Erinnerung an ihn. Als ich an dem leidvollen Tag vor Noahs Hochzeit für Natascha ein Zitroneneis kaufen wollte, unten am teuren, stillen Hilton-Strand, wo Natascha und ich lange stumm auf unseren Liegen nebeneinander gelegen und skeptisch ins orange-rote Sonnenuntergangsungeheuer vor Zypern geguckt hatten, zog er zuerst langsam und angewidert die festgefrorene Verpackung vom Eis und leckte sich die klebrigen, sandigen Finger ab. Dann gab er es ihr, ohne sie anzusehen, und sagte zu mir in diesem unterirdischen israelischen Second-Generation-Jiddisch: »Sie ist nicht gut für dich. Sie ist eine verlorene Schume.« Seine alte, rote, sonnenverbrannte Visage hielt er mir dabei so dicht hin, als wollte er eine Ohrfeige, damit er einen unwiderlegbaren Grund hätte, auf mich loszugehen. Jetzt, er war noch irgendwo hinten am Eingang des Gordon Pools, rief er auch wieder artig, artig, so wie immer, so wie seit dem Auszug der Juden aus Ägypten. Ich zählte bis 12, er krächzte erneut seinen Trompeten vorjähriger Ruf, und nun war er fast schon neben mir. Ich zählte nochmal bis 12 und observierte weiter in Gedanken den prallen, weißen Elsterarsch, und wieder löste sich aus dem sephardisch dominierten Schwimmbadlärm das schöne Cockney-Mädchengeschnatter, dann verstummte es kurz und dann schob sich ein kleiner Schatten über mich und eine der beiden Engländerinnen sagte schleimig und eingebildet wie eine Mick Jagger-Tochter: »Excuse me, have you got some change, please?« und noch bevor ich die Augen aufmachen, ihr antworten und meine Hand von meinem Schmuck wegziehen konnte, fing sie an zu schreien. Diese Art von Geschrei kannte ich schon. Es war laut, sehr laut, in einer für Männer unerreichbaren Frequenz. Es klang immer wie ein echter und wie ein gespielter Erstickungsanfall zugleich. Ich machte langsam, sehr langsam, in einem für Frauen unbekannten Zeitlupentempo die Augen auf. Alles umsonst, dachte ich. Die Ermordung von Klaus der Kanaille, die Flucht aus D., das Antichambrieren bei Avi, dem ich am Ende unserer Verhandlungen fürs Löschen des Elster-Videos schriftlich zusagen musste, seine Memoiren zu schreiben, Titel Fett aber nett. Hier lag ich und konnte nicht anders und fummelte an mir herum. Und wieder waren es nur noch ein, zwei Schritte bis zum Abgrund meiner russisch-jüdischen Hysterik-Existenz. Schade, wirklich. Ich würde das Buch meines Lebens also nicht mehr zu Ende schreiben. Das alles war für meine schlechten Mamascha-Nerven zu viel. Außerdem war ich nicht fürs Kropotkin oder Aha, die im Gefängnis am besten arbeiteten. Und Noah, meinen armen, geliebten, gehassten Noah, der mir die erste Shylock-Datei gestohlen hatte, würde ich auch nicht mehr wiedersehen. Obwohl er gar nicht tot war und mir schon wieder Geld schickte, die erste Rate meines Budergewinns zum Beispiel. Und dabei hätte ich so gern gewusst, woher die Nummer meines geheimen neuen Bank-Hapoalim-Kontos hatte. Bestimmt von Navi, dachte ich plötzlich. Von Avi, der Plaudertasche, dem Klugscheißer, dem vielseitigsten Superchecker von Hamburg, der immer mit allen über alles redete, Hauptsache am Ende hat er selbst schleumelmäßig etwas davon. Ja genau, und vielleicht hat er sogar schon mit dem Oberboss des Amman geklärt, wo mich die ISIS im Fall eines Rückfalls also jetzt einsperren würden. Im gefürchteten Ketziot-Knast in der Negev-Wüste, zusammen mit ein paar besonders perversen, fistelstimmigen Hamas-Bossen? Aber nein, General, das wird zu hart. Übrigens, braucht ihr Jungs nicht einen neuen, eleganten, abhörsicheren Sitz für eure Zentrale? Ich habe zufällig Pläne und ein Angebot dabei. Oder würde ich nur Hausarrest bekommen, wenn Avi den Auftrag kriegte? Nein, sie würden mich natürlich an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag ausliefern. Gute Entscheidung, General. Besser als ein Kanterhaken in Plötzensee. Wollt ihr auch einen Swimmingpool? Ich machte, noch bevor ich meine Hand in Sicherheit bringen konnte, die Augen ganz auf und blickte ruhig und überrascht wie ein unverletztes Unfallopfer nach einem Totalschaden in die kleinen, schwarzen, glasigen Lolita-Äuglein über mir, die das, was sie seien, männliches Körperteil, dessen Verfärbung und Ausmaße nichts Menschliches mehr hatten, höchstens mal heimlich auf der WFOJ-Seite gecheckt hatten, als die Eltern gerade nicht da waren. Was war das für ein dumpfes Grollen in der Ferne? Ich stand langsam, sehr langsam auf, zog das rutschende Jesushandtuch fester um meine Hüften, die Kleine zuckte und kreischte noch lauter und rannte zurück zu ihrer Freundin und dem alligatorgesichtigen Artigmann, den ich noch nie so glücklich gesehen hatte wie jetzt, weil er endlich einen Grund für eine Schlägerei hatte. Ja, die Lawine rollte heran, aber ich lag noch nicht unter ihr. Ich wechselte mit Mondgesicht cool einen noch böseren Blick als vorhin. Edward Limonov, alias Riesenbaby, gab ihr, ohne sich umzudrehen oder mich anzusehen, das Telefon. Ich dachte, entweder ruft sie die Polizei oder fotografiert mich damit, oder beides. Aber dass sie mit der anderen Hand weiter unter ihrem vanillegelben, hoppelnden Russenlover herummachte, beruhigte mich wieder leicht. Ich zog Pokasolis letzte Chance, die Lippen zum starren Jokergrinsen hoch und ließ sie stur oben. Und dann begann ich mit der gelangweilten Selbstverständlichkeit eines Langschläfers meine neueste Dries-Hose anzuziehen. Kika Hamedina Boutique de la Metec 2000 Schekel und eine Egoistprobe umsonst. Als ich fertig war, schob ich das Telefon, die verklebte Sonnencrementube und Balabans Buch in die Tasche. Ich nahm die tolle, perverse, dicke schwarzamerikanische Schwimmbrille ab, in der ich schon meinen Elster-Auftritt gehabt hatte, und setzte mir das bernsteinfarbene Marc Jacobs-Gestell auf, das man sonst nur bei Homostylisten oder Marc Jacobs himself sah, und ging einfach weg. Mafia-Leute gingen auch immer einfach vom Tatort weg, dachte ich, während ich über die Liegewiese schritt, vorbei an gelangweilten, dösenden, vor sie hinredenden Leuten, die das Interesse an dem Zwischenfall mit dem alten Glatzkopf und den kleinen Barbies aus Golders Green längst wieder verloren hatten, aber vielleicht hatten sie uns in der Samstagnachmittagskakophonie sowieso überhört. Wie auch immer, Pokasoli hatte sich nicht verschätzt. Das Grummeln in der Ferne wurde leiser und nach ein paar Schritten verstummte es ganz. Keine Ahnung, warum sie mich gehen ließen. Sogar der Eismann rief jetzt wieder wütend, artig, artig. Niemand hielt mich fest oder versperrte mir mit seinem metallischen Zahal-Body den Weg. Und als ich endlich draußen auf der glühenden, endlosen Betontreppe stand, die zum Kikar-Atarim führt, bereute ich sogar, Chuzpe geworden von meinem Triumph, dass ich nicht geduscht hatte. Meine Haut spannte vom Salzwasser, die Ohren waren klebrig und voller Sand, und wenn ich mir mit der Zunge über die Lippen fuhr, schmeckten sie bitter und salzig. Ich stellte mir vor, dass ich gleich zu Hause das lauwarme, süße Wasser aus dem Duschkopf auf sie herabprasseln lassen und wie ein kleiner, netter Hund danach mit dem offenen Mund schnappen würde. Und ich lächelte wieder, aber diesmal aufrichtig. Oben am Kikar-Atarim, 50 Grad in der Sonne, dünne, stinkende orientalische Müllkippenluft, blieb ich kurz stehen. Die riesigen Betonpilze links und rechts, in deren Schatten seit über 30 Jahren alle paar Monate ein anderes Café oder Restaurant bankrott ging, sahen immer noch wie neu aus. Noah, Schleumel und ich hatten hier einmal, es war eine halbe Generationslänge her, zu dritt gesessen und Tee und Kinley Orange getrunken, am Ende von Schleumels letzten Israel-Trip, als er schon halb tot war, aber noch dachte, Gott, an den er nicht glaubte, hacke erst das achte seiner neuen Leben ab. Schleumel, der Gangster Rashi, hielt uns einen interessanten, unmoralischen Vortrag. Hier war mal Gurnischt, wusstet ihr das? Danach wuchsen tschick-tschack ein paar kleine zweistöckige Häuschen aus dem palästinensischen Boden, wie sie sich in Polen nur Kretschmer und Viehjuden leisten konnten. Näbig, die bescheidenen Fantasien der ersten und zweiten Aliyah. Und dann begannen die Typen von der Iria von New York und Chicago zu träumen, aber sie kamen nur auf uns, die verhassten Baujuden von Hamburg, Frankfurt und München. Sie schrieben uns lange, schleimige Telexe, es kamen Kisten mit Karmelwein, und dann luden sie Gartenstein, Blumenstein, Uhrmacher und mich zur Jaffa-Regatta ein und flüsterten uns am letzten Abend in der Galil-Bar ins Ohr, »Zieht hier eine Art Kleingermania für Touristen auf, ihr cleveren Nazi-Huren. Ihr kriegt unverzinste Kredite in Schekeln. Tilgen könnt ihr sie, wann es euch passt.« Und wir haben's natürlich gemacht. Jeder, der keine Skrupel kennt, hätte es gemacht. Er sah mich von der Seite so lange und auffällig an, damit ich merkte, dass er mich ansah und dabei dachte, »Ich weiß, Noahs Kommunistenfreund mit der Trotzki-Visage, du hasst mich und meine Shylock-Theorien.« Aber er täuschte sich. Ich mochte ihn mit der Zeit mehr und mehr. Er war jetzt alt und die lieblosen Kräfte der K-Krankheit begannen, sein Gesicht in einen verzogenen, verschrumpelten Beutel zu verwandeln. Aber er hatte noch eine frische Farbe und er war immer noch der Kapitalradikalinski, der einst auf dem Schwarzmarkt grinsend und hakenschlagend vor den amerikanischen MPs davongerannt war. Der Arabi von Abu Dhabi sagte mal, »Nehmt euch, was ihr könnt und immer noch etwas mehr.« Und als ein Schüler fragte, ist man dann noch ein gerechter Meister, antwortete er, abgerechnet wird, wenn der Meschiach kommt, das wird grässlich genug. Bis dahin sollten alle ihren Spaß haben. Noah lachte knatternd und hilflos, ihm war sein geliebter, kluger, primitiver Vater immer peinlich vor mir, aber ich machte ein interessiertes, untrotzkistisches Gesicht. Und so haben wir an die süße Westküste des gelobten Landes dieses kilometerlange und breite Stahl- und Betonmonster hingebaut. Hotels wie Plattenbauten in Tirana. Eine Strandpromenade, auf der Merkava-Panzer leichter und schneller vorankommen als Menschen. Schnellstraßen, Tunnel und Fußgängerübergänge wie aus dem Skizzenbuch von diesem MC Eschergoy. Kein einer Hore, es hat sich für uns gelohnt, schlechte Menschen mit schlechtem Geschmack zu sein. Unser Kapital waren unsere Geistesgegenwart und die Schlechtigkeit der Deutschen, nicht billige israelische Kredite. Wer mit dem Blut seiner Leute Verträge, er sah mich jetzt direkt und mild triumphierend aus seinen matten blauen Kreuzfahreraugen an, oder Romane schreibt, kann nicht Schönheit und Glück anderer im Sinn haben. Mir war es immer egal. Und Ihnen, Leo Davidowitsch Bronstein? Ja, mir war es auch egal. Meistens. Ich selbst war mir immer der Wichtigste, beim Schreiben sowieso. Aber auch, wenn es um Frauen oder um meine verrückte russische Familie ging. Und das hatte ich, den Blick in Schleumels Blick versenkt, damals im Café Bensonat sofort zugegeben, unter dem dritten Betonschirm von rechts, den ich so hässlich und sinnlos wie einen Brückenpfeiler auf einer deutschen Autobahn fand. Und der mir jetzt, 15 Jahre später, besonders modern, elegant, brutal und angenehm größenwahnsinnig erschien. Inzwischen hieß das Bensonat, 3 Tische, 10 Stühle und eine nordafrikanische Bastakitenvariante als Kellner, Café Banana und war fast genauso leer. Ich überlegte, ob ich hier noch schnell einen Schläumel voll Lani-Gedenktee trinken sollte, aber dann fielen mir die Blinzes mit Quark und Zimt im Pluto-Hotel ein, die Norle und ich uns früher nachts um 12 von der Haus bestellt hatten, und ich ging sofort weiter, quer über den heißen Kikal-Atarim-UFO-Landeplatz zum Schläumels alten Hotel, die Gewinne kassierte längst 100% mehr RAF, und dabei dachte ich an den süßen polnischen Blinzesteig und sonst nichts. Aber als ich dort ankam, verschob sich meine innere Interessenlage erneut und mir fiel, warum, Doktor, die Stelle in Mamaschas Agentenmärchen ein, in der Arik der Löwe mit Moische dem Krebser ein letztes Mal aus der Todeszelle auf einem 3 Kilo schweren sowjetischen Uhrzeithandy telefoniert und ihn fragt, warum er ihn an Platon den Griechen und das Geheimreferat verraten hat. »Ich brauchte das Geld, Papa«, sagt Moischele. »Aber du konntest die Dollar hier gar nicht ausgeben, Junge. Alles war ein Käseland.« »Es ging um die Zukunft meiner Kinder. Wer sagt, dass wir immer die Sklaven des Königs bleiben? Vielleicht grab ich bald einen Tunnel nach Paris, schon mal darüber nachgedacht? Ich bezahle also für die zukünftige Westausbildung meiner Enkel mit meinem Leben? Du bist ein guter Mensch, Papa, ich nicht.« »War das alles wirklich genauso passiert?«, fragte ich mich, während ich in die Pluto-Drehtür eintrat. »Was hatte sich Mamascha beim Schreiben ausgedacht? Hatte es die 40.000 Dollar gegeben? Waren die 40.000 Buddha-Euro heute genauso viel wert? Und was wäre, wenn Vovo und ich uns in Prag wiedersehen würden? Würde er zugeben, dass er sie von Noah längst gekriegt hatte, noch vor seinem verrückten Sudan-Trip? Oder würde er, der ex-kommunistische Spätkapitalist, versuchen, bei mir die Schuld ein zweites Mal einzutreiben? Das alles war sehr interessant und kompliziert und total psycho, und während ich nach vernünftigen Antworten suchte, vergaß ich kurz, wo ich war, und so drehte ich grübelnd und spitzgesichtig noch ein paar Runden in der gläsernen Hoteltür. Die helle, pseudofeine Lobby des asbestdurchdrungenen 70er-Jahre-Kastens war, wie sonst nur am Anfang einer neuen Intifada, so leer wie der Butschatscher Bahnhof morgens um 5, und wie immer, wenn im jüdischen Übertreibungsland eine Klimaanlage lief, spürte ich innerhalb von Sekunden tödliche Erkältungspanik. Ich setzte mich vor das sehr lange, bunkerartige Panoramafenster mit Westblick aufs Meer und manchmal sogar via Zypern und Alpen bis nach Berlin, in einen der extrem weichen, gemütlichen, gut riechenden Miami Beach Polstersessel. Ich bestellte Blinzes und Tee und bat die dünne Kellnerin mit dem dunkelhellen, aschkenasisch-sephardischen Teint, die Aircondition wärmer zu drehen. Sie lächelte nett und machte es sogar. Dann sah ich, den Kopf auf die Faust gestützt, romantisch bis leicht angesext durchs Fenster auf das grellblaue Meer mit den lautlos hin und her fahrenden Booten raus. Berlin konnte man heute leider nicht sehen. In der Hoffnung, dass irgendwo in der Lobby eine Frau saß, die genauso traurig und scharf war wie ich und sich von meinem versonnenen, aber zielbewussten Mienenspiel ansprechen ließ. Aber nichts passierte. Es kam nur eine SMS von Big Sister, in der es darum ging, dass sie sich von ihrer nächsten EMDR-Session nun doch nicht so viel versprach, weil sie inzwischen genau wusste, dass der Rabbi und sie sich damals in seinem Hohe Weide-Compound beim Tora-Studium höchstens ein- oder zweimal etwas zu tief in die Augen geschaut hatten, mehr nicht. »Balabanschik würde sich nie an einer 13-Jährigen vergehen«, schrieb sie. Ich schickte ein Fragezeichen zurück. Darauf antwortete sie, »an einer 50-Jährigen schon«, und machte ein Smiley dahinter. Ich überlegte, ob ich mit einem LOL reagieren sollte, aber endlich kamen die Blinzes. Der Geruch von Zimt und lauwarmen Quark umhüllte mich sofort wie früher eine von Mamascha selbst gesteppten russischen Daunendecken, wenn ich Grippe hatte. Ich wurde noch trauriger, aber nicht schärfer. Ich war jetzt ein Kind, das nicht weiß, wie es auf sich selbst aufpassen soll und schon gar nicht versteht, warum die Leute, die über seine Witze lachen und von seinen frühreifen Bemerkungen beeindruckt sind, es nicht ewig aushalten, sein Publikum zu sein. Und dann, als ich mir, unglücklich aber auch glücklich, den dritten oder vierten balbatischen Blinzesbissen in den Mund schieben wollte, hörte ich plötzlich eine tiefe Stimme hinter mir in diesem widerlichen Israeli-Englisch sagen, »Du bist doch dieser deutsche Schriftsteller und jüdische Selbsthasser, der Ex von der Neuen von Zohar Turgemann, oder?« Es war Drorik Mendel. Ich kannte sein Foto aus seiner Haaretz-Kolumne. Lange blonde Mozartlocken, Lippen dicker als eine Schlagzeile, Nase wie Ben Hur nach einem Kampf. Das geschmeichelte Wunderkind in mir nickte. Er nickte nicht. »Hi Hinkel, Herr Karubiner, Eine von unseren Lesereporterinnen hat mir gerade per MMS ein Foto von dir und von deinem Schlong geschickt. Gordon Poole, richtig? Das wird eine super Geschichte. Du wirst bald auch bei uns sehr berühmt.